Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Das sind Ideen, ich denke mal, die Ideen, die sozusagen ausgetauscht werden. Und religiöse Systeme sind ja eigentlich nicht so geschlossen, wie die immer so tun. Die sind relativ durchlässig und die geben alte Ideen auf und lassen neue zu. Im ganz großen Austausch, und das wäre auch interessant, das mal zu erforschen, zu sehen, wann eine Idee von welcher Religion übernommen worden ist und wie das dann reingekommen ist und seit wann es benutzt worden ist. Ne?
Also das ist erforscht.
Also zum Beispiel ewiges Licht ist auch eine Idee, die das Christentum übernommen hat von anderen Religionen.
Also da kann ich vielleicht kurz einhaken. Es hat ja doch kurz vor Weihnachten der neue Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat ein Interview gegeben, wo er sich gegen eine IKEA-Religion aussprach. Und damit meinte er, dass man seine... Normalerweise sagt man ja so Patchwork-Religion, ne? Dass man sich seine Religion so selber so raussucht, was einem gerade passt. Und da fand ich, saß er ziemlich im Glashaus. Denn das Christentum ist ja genau so eine Bausatzreligion. Abgesehen davon, dass praktisch das Fundament des Judentums immer noch mitgeschleppt wird, ne? Und einige Teile davon quasi nicht verbaut werden.
Dazu haben wir ja auch nachher noch was im Gilgamesch-Epos.
Ach so, ja gut, prima, dann ja. Fühlt sich das ja, als hätten wir hier ein geniales Konzept, hört sich das ja nachher so an. Und dann gab es ja zu der Zeit Jesu, um die Zeitenwende, gab es ja dadurch, dass die Römer halt, das war ja so eine Art Globalisierung 1.0, ne? Dadurch haben die Religionen sich halt alle untereinander ausgetauscht. Und dann gab es halt diese, wenn Manfred Lütz sagt, das Christentum hat die Internationalität erfunden, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, dann liegt das halt darin, dass damals dann halt von Stammesreligionen man mehr auf so Universalreligionen überging. Das war so ein Trend halt, ne? Und dann gab es halt so Mysterienreligionen. Und das Christentum ist praktisch eine davon, die sich dann halt nachher durchgesetzt hat. Ja, genau wie mit dem Gilgamesch-Epos. Also wenn ein katholischer Bischof oder christlicher Bischof sich gegen eine IKEA-Bausatzreligion ausspricht, der sitzt voll im Glashaus damit.
Ja, aber die meisten wollen es ja nicht wissen. Insofern kann er das immer schön sagen. Ne? Das ist
ja richtig.
Das Tolle.
Wartet mal ab, bis IKEA demnächst eine Stiftung gründet, seine eigene Religion wird.
Ach so.
Und man dann der IKEA-Religion beihalten kann.
Am schwedischen IKEA-Himmel steht Petrus dann mit so einem Inbus-Schlüssel, ne?
Du kannst dir dann auch deine Götter selbst wählen. Die haben dann lustige schwedische Namen.
Ne, du kannst im IKEA kannst du schon eine Butterstatue kaufen, so ist ja nicht.
Ja, passt doch.
Man sieht das halt hier nicht als religiöse Figur an, sondern nur als so einen lustigen, dicken Mann, den man hat dann, so wie ein Weihnachtsmann.
Kann man da dann auch den Kopf abschrauben und so einen Ganesh- oder Jesuskopf auf den Buddha draufschrauben?
Das wäre eigentlich nicht schlecht, aber ich glaube, das haben die nicht. Weil
Modulare Götterstatuen. Interessant.
Ja.
Ich hatte mir gerade so eine Priesterstatue vorgestellt, wo man auf halber Höhe dann noch so ein Messdiener dran schrauben kann.
Oh. Ich meine, es ist nicht so, dass es keine synthetischen Religionen gibt. Scientology ist ja so ein Beispiel von so einer Kopfgeburt einer Religion.
Ich glaube, deswegen funktioniert das auch nicht so gut. Ich glaube, so eine Religion muss reifen, damit gute Elemente sich sozusagen kristallisieren können. Es gibt ja praktisch auch so eine Art Evolution der Religion. Ne, hatte ich ja vorhin gesagt, das Christentum hat sich dann damals eben bei diesen neuen, neuartigen Religionen durchgesetzt, die kamen. Ne? Das Judentum, hattet ihr doch vorhin gesagt, dass viele Leute meinen, je älter, desto imposanter. Ne? Also hier die Inder mit ihren alten Veden und Gilgamesch-Epos. Und um die Zeitenwende war das wohl so, dass alle das Judentum total geil fanden. Ne? Weil das schon so alt, also gemäß ihrer Schriften jedenfalls total alt war. Und das Christentum, also als Paulus dann gesagt hat, ihr kriegt quasi Judentum leid, ihr könnt eure Vorhaut dran lassen und braucht nicht diese ganzen Regeln einzuhalten. Und gleichzeitig noch andere Elemente, populäre Elemente aufgenommen hat. Ja, da hatte der halt eine Winner-Religion. Das geht aber gerade nur dadurch, dass es keine Kopfgeburt war, sondern Paulus war quasi so ein Salesman. Ne? Das muss evolvieren. Wenn L. Ron Hubbard am Schreibtisch sitzt und schreibt genau auf, wie es sein muss, ohne dass das mal irgendwie gegengetestet wird auf Brauchbarkeit, das hat dann nicht so einen guten Effekt. Und es gibt ja übrigens auch, einer von euch sagte doch vorhin, in Indien ist so eine Art, wenn ich sagen Brutstätte, so eine Art Testground für neue Religionen. Das ist ja momentan auch so. Da gibt's alle, vielleicht kriegt man das im Westen nicht so mit, ich kriege das ja immer mit. Da gibt's alle Nasen irgendwelche Gurus und das ist auch alles so, ja, ihr könnt eigentlich alle euren Glauben behalten, aber ihr könnt jetzt auch noch meinem Kult hier beitreten, weil wir sind ja eigentlich alle eins und Friede, also die sind praktisch, die nehmen dann wirklich aus dem, sag ich jetzt mal als Wessi, aus dem Christentum nur diesen Nächstenliebe-Kram, aber lassen alles so unschöne weg mit Hölle oder diese ganzen Ballast, ne, kannst du natürlich machen.
Ich habe neulich noch ein Interview mit Franz Alt gesehen. Das ist so ein Journalist, der hat, glaube ich, früher Monitor oder sowas gemacht.
Der hat so ein Jesusbuch geschrieben, ne?
Genau, ja. Und der hat jetzt neuerdings den Trick, also der verkauft prinzipiell schon seit irgendwann den 80ern Jesus als den Total-Hippie und redet alle Dinge im Christentum, die da ein bisschen hässlich sind, schön. Damit, dass er sagt, ja, das ist alles falsch aus dem Aramäischen übersetzt worden. Und wenn man nur das Aramäische richtig übersetzt, dann sind alle negativen Seiten vom Christentum weg und man kriegt die Friede, Freude, Eierkuchen, Hippie-Religion. So ein bisschen klingt das mit den Gurus dort auch. Also das scheint nicht nur ein indisches Phänomen zu sein.
Das wundert mich jetzt, weil ja die Evangelien auf Griechisch verfasst worden sind und man auch erkennen kann, dass viele Teile zumindest direkt auf Griechisch verfasst wurden. Also das kannst du sehen, das sind Kompositionen, die würdest du auf Aramäisch nicht hinkriegen. Deswegen wundert mich das jetzt etwas, aber ich bin ja schon etwas älter und weiß nicht, als ich mich vor 30 Jahren damit befasst habe, da war das eine gängige Sache. Franz Alt und sein Jesusbuch, ich habe das nie gelesen, aber das war eine gängige Sache damals. Ne?
Der gurkt immer noch damit rum.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, du hast sicherlich recht, dass Scientology momentan nicht sehr erfolgreich ist, aber die Mormonen, das ist auch eine Kopfgeburtreligion von einem, die sich auf eine alte Religion draufsetzt, die haben eigentlich immer noch Erfolg. Die wachsen noch fröhlich und die dehnen sich heraus.
Ja, aber die sind ja ein evolutionärer Schritt innerhalb des Christentums und der Selling Point für die Religion ist ja praktisch, dass Jesus noch in die USA gekommen ist.
Ne? Ja, aber das ist eine Kopfgeburt von Herrn Smith. Das hat er sich ausgedacht.
Okay, ja. So gesehen, ja.
Ja gut, ausgedacht nach dem Kriterium sind alle Religionen.
Ja, oder es war wirklich so für unsere mormonischen Zuhörer. Aber es war halt ein signifikanter Schritt, der dann eben passiert ist. Das ist immer die Frage, wie viel jemand dazu macht und wie viel die jetzt noch flexibler einbauen. Ich meine, haben sie ja schon adaptiert, indem sie die viel Ehe gestrichen haben und mittlerweile dürfen Schwarze nicht nur als Sklaven in den Himmel seit den 70ern.
Also mich würde ja interessieren, wo wachsen die Mormonen denn? In den USA oder außerhalb den USA? Weil für mich sind die Mormonen halt so eine typische US-Religion. Und der ganze Reiz ist ja dieser US-Bezug, der halt dann für Leute auf anderen Kontinenten entweder nicht da ist oder ins Gegenteil verschlecht. Weißt du das, Christian, wo die wachsen?
Also ich sehe, natürlich sind die hauptsächlich in den
USA.
In Amerika. Ja, also es gibt auch, anscheinend gibt es in Südamerika auch eine große Gemeinde. Und ansonsten wachsen die weltweit. Die dehnen sich aus. Das ist nicht nur für Amerika was interessant ist. Also der Schwerpunkt ist immer noch die amerikanischen Staaten, Nord- und Südamerika, aber die haben auch woanders, kriegen sie mal Anhänger. Weil die haben halt so, ich meine, das ist für mich halt als Atheist ist das sehr interessant, weil ich interessiere mich dafür, wie andere Leute denken. Ich kann, und das ist deswegen interessant, weil ich es nicht so richtig verstehen kann, wie man sowas glauben kann.
Das ist auch genau das, was mich fasziniert.
Wobei ja bei den Mormonen es schon noch so ist, dass die immer die Alten haben aber schon gewusst, Bonus mitnehmen können. Weil deren Religion ist ja so designt, dass sie das Christentum noch mitbenutzen.
Ja, so noch drittes Buch dazu. Ja gut, also dann ist es vielleicht ein Grenzfall.
Also das ist dann praktisch wie Paulus, der hat ja auch keine Andersgläubigen oder Atheisten zu seinem genialen Christentum bekehrt, sondern er hat Juden genommen, hat denen im Alten Testament gezeigt, hier guck, Jesus, der Messias, der musste gekreuzigt werden oder sterben.
Das ist aber nicht ganz klar. Das interpretierst du jetzt da nur rein. Also wir wissen nichts über, wie die Gläubigen rekrutiert worden sind damals, was das für Leute waren, aus welchen Schichten die waren.
Heute würde man das per DLC machen, Downloadable Content.
Ich meine, Nietzsche hat gesagt, das Christentum war eine Sklavenreligion, weil halt die Inhalte so abgestimmt worden sind, dass die besonders angesprochen hat. Und
das stimmt. Das habe ich gelernt bei meiner Auseinandersetzung mit Lütz Skandalbuch und diesem Angenennt Buch. Da habe ich mir ja gerade zu diesem Sklavenkapitel, habe ich mir alle Quellen besorgt. Und das stimmt schon. Also diese ganze Theologie ist ja eigentlich dieses Sklavenbild. Gott ist der Sklavenherr und wir sind die Sklaven unseres Herrn Gottes. Ne? Das stimmt schon, dass das war wohl Paulus' Erfolgsmodell, dass er da gab es ja in der römischen Welt halt viele dieser Sklaven oder freigelassene Sklaven und die konnten damit viel anfangen. Also das ist wohl, kann man wohl tatsächlich so sagen. Nur, dass sie natürlich gleich wieder so verdreht haben, dass dann die Sklaverei, je nachdem, ob der da jetzt für oder gegen die Sklaverei was wieder sagen konnte, ja, das ist halt Schuld von der Erbsünde, das war so ein bisschen hier noch in Sklaverei, aber eigentlich sind sie ja frei gegenüber Gott, bla 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 bla, ne? Wie das halt bei Theologen so ist. Abgesehen davon meine ich das schon ziemlich deutlich. Jetzt muss man ja nur die Paulusbriefe lesen, die Apostelgeschichte und auch andere Sachen, dass die der wesentliche Konvertierungsgrund oder die Argumentation halt war, dass die Bibel so ausgelegt wurde, dass man Christus oder Jesus da rausgelesen hat. Nun kann er jetzt natürlich noch ein paar Leute geben, die das anders gemacht haben, aber ich meine, das macht schon Sinn. Also ich meine, dass es mehr ist als nur eine Spekulation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.